Liebe Freunde, ich heiße Harshit Singh. Ich bin Pastor der Satya Vachan Gemeinde in Lucknow in Indien. Es ist für mich eine große Freude und ein Vorrecht, heute zu euch über folgendes Thema zu sprechen, das Evangelium und Verfolgung. Um über dieses Thema nachdenken zu können, werden wir ins Matthäus-Evangelium schauen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Verse 10 bis 12.
Matthew chapter 5 verses 10 to 12. I'll read it for us.
Ich lese aus der English Standard Version.
ESV, and then we'll
Lass uns sehen, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat.
Through his word.
Glückselig sind die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wenn ich diesen Text zusammenfassen müsste oder den Kern davon in einem Satz wiedergeben müsste, dann denke ich, dass Jesus seinen Jüngern hier in Vers 10 bis 12 Folgendes sagt. Die Jünger Jesu sollen sich freuen, wenn sie verfolgt werden. Die Jünger Jesu sollen sich freuen, wenn sie verfolgt werden. Und wir könnten zusätzlich dazu noch drei weitere Punkte aus diesem größeren Bild, der größeren Idee entnehmen. Also, warum sollten die Jünger Jesu sich freuen, wenn sie verfolgt werden? Erstens, ich denke, weil sie eines wissen. Sie wissen, dass sie in der Gegenwart leiden. Sie leiden in der Gegenwart um des Reiches Gottes willen. Sie leiden in der Gegenwart um des Königs willen.
In the beginning of verse 10, first section 10a, and we see this in verse 11.
Das sehen wir im zweiten Teil von Vers 11.
11b. Not only do they suffer in the
Sie leiden nicht nur in der Gegenwart um des Königs willen. Zweitens, nach der großen Idee, dass sie in der Gegenwart leiden. Sie wissen, dass die zukünftige Belohnung groß ist. Wir sehen das in Vers 10, in der zweiten Hälfte und in Vers 12a. Und sie wissen nicht nur, dass die zukünftige Belohnung groß ist. Drittens, warum sollten sie sich freuen, wenn sie verfolgt werden? Weil sie eines wissen. Sie wissen, dass die Propheten in der Vergangenheit, und hier ist ein Rückblick in die Vergangenheit, auch Verfolgung erlebt haben. Die Propheten in der Vergangenheit haben auch Verfolgung erlebt. Und wir sehen das am Ende von Vers 12. Haltet das bitte im Hinterkopf. Wir versuchen dann einfach langsam durch diese Verse zu gehen und nachzuschauen, was hier passiert. Um jedoch Verse 10 bis 12 zu verstehen, müssen wir uns kurz den Kontext dieses Abschnitts anschauen.
This section falls into these verses fall a part of this section from the Gospel of Matthew.
Der Abschnitt ist als Bergpredigt bekannt und beginnt in Matthäus 5, Vers 1. Er geht bis Matthäus 8, Vers 1. Und in dieser Bergpredigt wird ganz grundlegend Jesus als König vorgestellt. Tatsächlich wird Jesus im ganzen Matthäus-Evangelium als der König aus der Nachkommenschaft Davids vorgestellt. Wenn ihr nun also mit mir Matthäus 1, Vers 1 anschaut, ganz am Anfang, ziemlich abrupt, macht Matthäus in diesem Evangelium sehr klar, wer Jesus ist. Was denkt er, wer Jesus ist und wie stellt er seinen Lesern Jesus vor? In Kapitel 1, Vers 1 sagt er ganz klar, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Im Grunde genommen greift Matthäus hier etwas auf. Er spielt auf 2. Samuel 7, 12 bis 17 an. Gott schließt einen Bund mit dem König David. Und er verspricht, dass sein Thron in Ewigkeit bestehen wird. Und wir wissen, dass die Israeliten, das hebräische Volk, das jüdische Volk, im Grunde genommen auf diese Verheißung wartet. Sie wollen sehen, wie sich diese Verheißung erfüllen wird. Und der Sohn Davids, der König aus der Nachkommenschaft Davids, wird kommen. Und Matthäus sagt, dieser König ist hier. Er richtet sein Reich auf. Er läutet sein Reich ein. Wie kann man in sein Reich kommen? Umkehr von seinen Sünden und abwenden von der Sünde. Aber bevor dieser König im Matthäus-Evangelium kommt, haben wir in Kapitel 3 einen Vorläufer, ein Bote, der vor diesem König kommt und den wir als Johannes den Täufer kennen. In Matthäus 3, Vers 1 sehen wir also, wie damals Johannes der Täufer kam und in der Wüste Judäas predigte. Was sagt er in Vers 2? Wie lautet seine Botschaft? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Man sieht also in Matthäus 1, Vers 1, dass der Sohn Davids, der König aus der Nachkommenschaft Davids, da ist. Der König, der von Gott selbst gesandt wurde, ist da. Johannes der Täufer sagt uns, dass das Himmelreich nahe gekommen ist. Und dann sehen wir, wie Jesus in diese Welt kommt. Er kommt hinein und beginnt seinen Dienst. Was tut Jesus dann in Kapitel 4, Vers 17? In Kapitel 4, Vers 17 beginnt Jesus zu predigen. Er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Anders ausgedrückt, das Reich der Himmel ist gekommen. Es ist nahe gekommen, ist gleich, das Reich der Himmel ist hier. Das Reich der Himmel ist gekommen. Das Reich der Himmel oder das Reich Gottes. Es ist einfach nur eine andere Art zu sagen, dass das Reich Gottes hier ist, weil der König hier ist. Und der König verkündigt, der König sagt seinem Volk, er predigt und sagt, kehrt um von euren Sünden, wendet euch Gott zu. Beides bedeutet dasselbe. Wir sehen das in Kapitel 4, Vers 23. Jesus, der König aus der Nachkommenschaft Davids, zieht im ganzen Gebiet von Galiläa umher. Er lehrt in den Synagogen und verkündet das Evangelium vom Reich. Er, Jesus, der König, der David, ein König predigt also über das Reich. Und er möchte jetzt, dass die Leute mehr über sein Reich erfahren, wie man in seinem Reich leben soll, wie man sich in seinem Reich verhalten soll, die Prinzipien des Reiches, die Ethik des Reiches, wie man leben soll, wie man sich verhalten soll. Im Grunde genommen ist die Bergpredigt, die in Kapitel 5, Vers 1 beginnt und bis zu Kapitel 8, Vers 1 dauert, nichts anderes als eine Verkündigung, eine Erklärung seines Reiches. Der König geht also in Kapitel 5, Vers 1 hinauf auf den Berg und setzt sich hin. Seine Jünger kommen zu ihm, seine Untertanen, sein Volk. Er ist der König und hier sind die Menschen des Reiches. Und zu ihnen spricht er. Er öffnet seinen Mund und spricht. Er lehrt sie, wie sie sich in seinem Reich verhalten sollen, wie sie in seinem Reich leben sollen. Anders ausgedrückt, die Ethik des Reiches, die Prinzipien des Reiches, nach denen man leben soll. Und in der Bergpredigt gibt es viele Anweisungen. Es gibt viele Erwartungen. Es gibt viele Aussagen darüber, wie man sich in seinem Reich verhalten soll. Bevor Jesus jedoch dazu kommt, wie man sich verhalten soll. Viele Christen, viele Reformierte haben große Angst und fürchten sich davor, darüber zu sprechen, wie man sich verhalten soll. Aber das müssen wir. Wir müssen darüber sprechen. Bevor Jesus jedoch darüber spricht, nimmt er sich in Vers 2 bis 12 für den Segenszuspruch für seine Leute eine ganze Menge Zeit. Er tut es also, bevor er seine Erwartungen an ihr Verhalten formuliert, ausspricht, seinen Leuten mitteilt, ihnen sagt, seine Erwartungen darlegt, wie sie in seinem Reich leben und sich darin verhalten sollen. In Kapitel 5, Vers 2 bis 12, nimmt er sich ziemlich viel Zeit dafür, sie zu ermutigen. Ziemlich viel Zeit, sie zu bestätigen. Ziemlich viel Zeit, was ihre Identität ist, bevor sie sich mit ihrem Verhalten beschäftigen. Ihnen wird gesagt, wer sie sind. Und er spricht ganz besonders, ganz speziell zu seinen Jüngern. Natürlich ist da eine große Volksmenge und eine beträchtliche Zahl von Leuten, die nur Zuschauer sind. Und sie werden auch von Jesu Lehre profitieren. Sie werden hören, was Jesus zu sagen hat. Aber sein Hauptziel, sein hauptsächlicher Fokus, seine hauptsächliche Zuhörerschaft, das sind seine eigenen Jünger. Jene, die bereits zum Reich gehören. Jene, die dem König vertrauen. Frauen, jene, die von ihren Sünden umgekehrt sind, jene, die sich von ihren Wegen abgewandt haben und diesem König ihr Vertrauen geschenkt haben, sich der Herrschaft des Herrn, der Autorität des Königs unterworfen haben. Deshalb sind sie Teil des Reiches. Zu diesen Menschen also, diesen Jüngern, seinen eigenen Untertanen, wird er im Weiteren nicht nur über die Prinzipien des Reiches sprechen, aber bevor er das tut, wird er Segen über ihnen ausrufen. Das ist es, was wir in Kapitel 5, Vers 3 bis 12 haben. Das sind die verschiedenen Seligpreisungen. Sie alle beginnen mit dem Wort glückselig. In der englischsprachigen Welt, bei einer Erkältung oder so, dann sagen die Leute um dich herum sehr schnell, bless you. Man sagt, dass es damals viele Mythen und Aberglauben gab. Die Menschen glaubten, dass die Seele den Körper verlassen würde, wenn ein Mensch niest. Und laut einer noch älteren Denkweise wäre das eine Gelegenheit für böse Geister, in den Körper zu fahren. Deshalb sagten die Leute sehr schnell, bless you, um das zu verhindern, um das zu vermeiden. Und nach und nach wurde es einfach zu einer Nettigkeit, zu etwas Gutem, das man sagte. Ich denke nicht, dass die meisten Menschen es noch auf diese Weise verstehen. Aber wenn jemand niest, dann sagen die Menschen um ihn herum, bless you, weil es etwas Gutes ist. Es ist freundlich, das zu sagen. Und oft, wenn die Leute zu den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5, Vers 3 bis 12 kommen und sie diese Worte lesen, glückselig sind, dann denken sie, dass Jesus einfach freundlich zu ihnen ist oder ihnen etwas Gutes zuspricht. Aber man muss eines verstehen. Das hier ist mehr als einfach nett zu sein. Vor allem spricht er zu seinen Jüngern. Punkt 1, es sind seine eigenen Leute, Menschen, die zu seinem Reich gehören. Punkt 2, er verkündet, er bestätigt sie, er ermutigt sie. Bevor er weitermacht und von ihnen verlangt, auf eine bestimmte Weise zu leben, sagt er ihnen, wer sie sind. Er macht ihnen ihre Identität klar. Die Jünger sind die Untertanen. Sie sind die Menschen dieses Reiches, das diesem König gehört. Wir wollen aber auch über das Wort glückselig nachdenken. Das Wort glückselig bedeutet tatsächlich glücklich. Also anders ausgedrückt, wenn man also Vers 3 oder 4 oder 5 liest, dann könnte man einfach sagen, glücklich sind die Armen. Das hat nichts damit zu tun, wie wir Segen verstehen oder mit dem Verständnis der modernen Wohlstandstheologie. Das hier hat nichts mit dem falschen Evangelium zu tun, das heutzutage Gesundheit, Wohlstand und Reichtum verspricht. Glückselig bedeutet, Leute, ihr seid glücklich. Leute, ihr seid in Ordnung. Euch geht's gut. Gottes Gunst ruht auf euch. Gott hat Wohlgefallen an euch. Warum? Hat Gott Wohlgefallen an euch? Warum seid ihr glücklich? Warum ruht Gottes Gunst auf euch? Weil ihr zu ihm gehört. Weil ihr sein Volk seid. Weil ihr euch selbst als Nachfolger dieses Königs seht. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen und daran denken. Wenn wir das nämlich verwechseln, dann wird alles andere, die ganze Bergpredigt, zu einer mühsamen, belastenden und auf Werke gegründeten Gerechtigkeit. Diese Leute, diese Menschen, sie gehören bereits zum König. Und deswegen verhalten sie sich auf bestimmte Weise. Und deswegen wird von ihnen erwartet, bestimmte Dinge zu tun. Aber warum sind sie glückselig? Ich mache es ganz schnell. Erstens, weil sie arm sind im Geist. Das bedeutet, sie sehen eine geistliche Verdorbenheit, einen Bankrott. Zweitens, Vers 4, eine zweite Seligpreisung. Glücklich sind, Segen ruht auf den Leuten Gottes, die trauern. Worüber trauern sie? Sie trauern über ihre Sünde und die Sünde von anderen. Vers 5, drittens, glückselig sind die Sanftmütigen. Warum die Sanftmütigen? Weil sie sich selbst wahrheitsgemäß einschätzen. Sie wissen, dass sie geistlich bankrott sind, ohne den König. Der König erweist ihnen Barmherzigkeit. Es tut ihnen leid. Sie tun mehr, als nur über ihre oder die Sünden anderer zu trauern. Und deswegen sind sie demütig. Sie wissen, wer sie wirklich sind. Viertens, Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Sie wissen, dass sie nicht die Gerechtigkeit haben, welche sie vor dem wahren und heiligen Gott bestehen lassen wird. Vor dem einen König, Sie brauchen sie von ihm und er gibt sie ihnen. Und weil er sie ihnen gegeben hat, deswegen wollen sie umso mehr dieses Leben der Gerechtigkeit führen. Sie wollen das Wesen ihres Königs widerspiegeln. Und weil sie diese Gerechtigkeit bekommen haben und jetzt dieses Leben der Gerechtigkeit ausleben, sind sie anderen gegenüber barmherzig. Fünftens, Vers 7, sie erweisen anderen Barmherzigkeit. Sie verurteilen sie nicht. Sie arbeiten bereitwillig mit Menschen, die zu kämpfen haben. Sechstens, Vers 8, sie haben ein reines Herz. Sie sind keine Heuchler. Sie haben kein geteiltes Herz. Sie sind hingegeben. Sie sind keine frommen Schwindler. Das, was man sieht, das ist es auch. Gott hat ihnen ein neues Herz gegeben. Sie gehören zu ihm. Und weil sie ein neues Herz haben, haben sie ein reines Herz. Und sie wissen, dass sie Gottes Hilfe brauchen. Siebtens, Vers 9, sie sind Friedensstifter. Sie wollen, sie sind Menschen, die Frieden erlebt haben. Frieden zwischen ihnen und Gott. Sie haben Frieden von Gott bekommen. Und sie wollen anderen Menschen diesen Frieden bringen. Wie kann man mit diesem einen wahren, lebendigen Gott versöhnt werden? Wie kann man Teil seines Reiches werden? Wie kann man als seine Untertanen, als sein Volk in seinem Reich leben? Und sie wollen unter den Menschen in dieser Gemeinschaft Frieden sehen. Ebenso auch überall, wo sie sind. Und nicht nur das. Und schließlich kommen wir zu Vers 10 bis 12. Also, so sieht es aus. Schaut euch diese sieben Seligpreisungen an. Sie sind sehr ermutigend. Ich meine, denk mal über diese Leute nach. Sie sind Jünger Jesu Christi. Sie sind Teil des Reiches. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie in dieser Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle spielen. Und zur damaligen Zeit, das ist etwa 2000 Jahre her, leiden viele dieser Leute und haben zu kämpfen. Stellt euch viele Menschen mit jüdischem Hintergrund vor. Sie sind durch das Römische Reich unterworfen worden. So sieht es aus. Sie sind schon sehr lange unter dieser Unterdrückung und sie haben keine Hoffnung für die Zukunft. Aber hier ist der König, vom Herrn selbst, von Gott selbst. Und er sagt ihnen, ihr seid glückselig, ihr seid geliebt, ihr seid wertvoll. Ich bestätige euch, ihr seid wirklich glücklich. Gottes Gunst ruht auf euch. Wenn man sich diese Seligpreisungen in Vers 3, 4, 5 und bis Vers 9 anschaut, dann hätte man eine Erwartung. Wenn ein Mensch glückselig ist, wenn ein Mensch glücklich ist, wenn ein Mensch jemand ist, der nicht arrogant ist, jemand, der demütig ist, jemand, der sanftmütig ist, jemand, der ein gerechtes Leben führen will, jemand, der anderen Barmherzigkeit erweist, jemand, der ein reines Herz hat, jemand, der Frieden in die Gemeinschaft bringt, so ein Mensch wird doch sicher geliebt. Diese Art von Menschen wird doch sicher von den Leuten wertgeschätzt. Ich meine, das würden wir automatisch denken. Wir würden erwarten, dass es solchen Leuten in einer Gesellschaft gut gehen wird. Sie sollten keine Probleme haben. Ihnen sollten nicht ständig Schwierigkeiten begegnen. Aber in Vers 10 bis 12 sehen wir völlig überraschend das genaue Gegenteil davon. Wir hätten also erwartet, dass die Dinge gut laufen sollten. Wenn alles, was in Vers 3 bis 9 gesagt wird, wirklich stimmt. Aber Vers 10 bis 12 sind fast eine Art negativer Höhepunkt. Es ist fast das Gegenteil dessen, was wir erwartet hätten. Jesus fährt fort und sagt, glückselig sind die Verfolgten. Warum sollte irgendjemand einen anderen Menschen um der Gerechtigkeit willen verfolgen? Warum sollte jemand einen Menschen verfolgen, der in diesen Seligpreisungen beschrieben wird? Aber so sieht es aus. Es ist eine Überraschung, aber erwartbar. Ich meine, es ist fast unfair. Und wir würden uns sorgenvoll fragen, warum sollte jemand einen solchen Menschen nicht freundlich behandeln? Aber so ist es nun mal in Vers 10. Und wenn Jesus über seine Jünger spricht, wenn Jesus über sein Volk spricht, dann packt er sie nicht in Watte. Er gibt ihnen keine falsche Hoffnung. Er macht ihnen keine falschen Versprechungen. Habt ihr bemerkt, was er in Vers 10 sagt? Glückselig sind die Verfolgten. Er sagt nicht, vielleicht dann, falls ihr verfolgt werdet. Falls ihr verfolgt werdet, wahrscheinlich, vielleicht.
sometimes, no, it's an expected.
Wenn man ein Nachfolger Christi ist, dann wird man verfolgt werden.
You will be persecuted.
Es ist nicht unnormal. Es ist nicht so, dass man etwas falsch gemacht hat und deshalb wird man verfolgt. Nein, man wird verfolgt, weil es das bedeutet, ein Jünger dieses Königs, ein Nachfolger dieses Königs, ein Jünger Jesu Christi zu sein. Schaut nochmal schnell mit mir in Vers 10. Glückselig sind die Verfolgten. Also, wenn ihr verfolgt werdet, dann seid ihr glückselig. Wenn ihr verfolgt werdet, dann seid ihr glücklich. Gottes Gunst ruht auf euch. Das klingt ein bisschen seltsam, oder? Wir hätten erwartet, dass Jesus mehr Worte der Zuneigung für seine Jünger findet. Dass Jesus mehr Worte findet, mit denen er ausdrückt, wie leid es ihm um sie tut. Aber wir sehen hier nichts davon. Stattdessen sehen wir, nein, Gottes Gunst ruht auf euch. Ihr werdet nicht verfolgt, weil ihr etwas falsch gemacht habt. Ihr werdet nicht verfolgt, weil Gott euch nicht liebt. Ihr werdet nicht verfolgt, weil Gott euch im Stich gelassen hat. Wisst ihr? Ihr werdet verfolgt und ihr seid glücklich. Gottes Gunst ruht auf euch. Aber der eigentliche Grund dafür, warum ihr verfolgt werdet, ist um der Gerechtigkeit willen. Und das ist ein Schlüssel. Ich denke, dass wir daran denken müssen. Ich meine, es ist oft so, übrigens, Christianity Today brachte am 19.01.2022 einen Artikel heraus. Darin wurden die 10 Länder auf diesem Planeten aufgelistet, in denen es am schwierigsten ist, Christ zu sein. Und Indien war zufällig auf Platz 10. Und ja, ich lebe im Norden Indiens und es fühlt sich ehrlich gesagt nicht so an. Es fühlt sich nicht sehr schwierig an, hier zu leben, und das Leben ist tatsächlich ziemlich schön. Wir können das Evangelium verkünden, evangelisieren, Gemeinde, ohne viele Einschränkungen leben. Es stimmt, in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren haben wir größere Einschränkungen erlebt. Wir haben gesehen, wie sich Dinge verändert haben. Es gibt Verfolgungswellen wie Ebbe und Flut in verschiedenen Teilen des Landes. Es hängt davon ab, wo man ist, ob man in ländlichen oder in eher städtischen Gebieten des Landes lebt. Wir leben eher städtisch. Es ist viel schwerer für Gläubige, die in den ländlichen Gebieten des Landes leben. Aber gemäß diesem Bericht ist Indien zufällig auf dem 10. Platz. Platz 10 auf dieser Liste schwieriger Länder. Folgendes will Jesus den Leuten in Indien und den Leuten in Deutschland sagen. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann ist es sehr klar. Es ist nicht wichtig, in welchem Teil der Welt man sich befindet. Wenn man verfolgt wird, und zwar um der Gerechtigkeit willen, dann ist man glückselig. Ich meine, man kann nicht... Es gibt keine andere Möglichkeit, diese Sache zu sehen. Jesus erwartet von uns, dass wir genau das glauben. Ich meine, es ist wahr. Für dich und für mich, egal in welchem Teil der Welt wir leben, es ist ein Segen für uns, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Gottes Gunst ruht auf uns. Es ist in Wirklichkeit tatsächlich etwas, woran wir uns erfreuen sollen. Lass uns kurz in Apostelgeschichte 5, 41 springen. Let me turn
very quickly in Acts chapter 5, verse 41. In Acts chapter 5,
hier sind die Apostel. Sie sind verfolgt worden. Und als sie verfolgt wurden, heißt es in Vers 41, lasst uns in Vers 40 einsteigen. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie, also körperliche Verfolgung, als sie sie schlugen, und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie sind also gerade erst in Vers 40 geschlagen worden. Die Apostel sind in Apostelgeschichte 5, Vers 40 geschlagen worden, und in Vers 41 gehen sie hinaus vom Hohen Rat, sie gehen von ihnen weg, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Sie sind also gerade erst geschlagen worden. Und sie gehen von dort weg und sagen voller Freude, oh, wir sind gewürdigt worden, für den Namen Schmach zu leiden.
Für wessen
Namen? Für den Namen Jesus, den Namen des Königs. Als Jesus, ich schätze, ich meine, die Apostel sind mit der Bergpredigt und den Seligpreisungen sehr gut vertraut. Und sie erinnern sich, dass der Herr gesagt hatte, dass Jesus ihnen gesagt hatte, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden. Man muss wissen, dass Verfolgung alle möglichen Formen annehmen kann und in vielerlei Gestalt herkommen kann. Sie kann körperlich sein. Sehr oft waren Christen in den letzten 2000 Jahren extremer körperlicher Verfolgung ausgesetzt. Sie kann auch verbal geschehen. Menschen werden geschmäht. Menschen werden verspottet, Menschen werden gehänselt. Die ganze Zeit wird gegen sie gestichelt. Verbale Respektlosigkeit, Beleidigungen, rassistische Beleidigungen oder jede Art von abscheulichen Worten, mit denen sie die ganze Zeit angegangen werden. Es könnte einfach nur soziale Verfolgung sein. Menschen werden ausgestoßen. Menschen werden ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Und das geschieht sehr häufig. In unserem Land ist es so, wenn Menschen aus einem nichtchristlichen Hintergrund zum Glauben kommen, dann werden die Nachbarschaft, die Familie, die entfernteren Verwandten sie plötzlich ausschließen. Sie werden sie ausstoßen. Man wird nicht mehr zu Hochzeiten eingeladen, zu Festen, zu anderen Feierlichkeiten. Die Menschen schneiden einen einfach von allen Arten sozialer Interaktion ab. Und das ist, wenn man in der westlichen Welt lebt, dann ist das keine große Sache, weil man Teil einer individualistischen Gesellschaft ist. Es ist keine große Sache, ob die Leute einen einladen oder nicht, aber wenn man Teil einer Gesellschaft ist, die sehr auf Gesellschaft, auf Gemeinschaft ausgerichtet ist, alle interagieren die ganze Zeit miteinander, dann ist das eines der schwierigsten Dinge. Es ist schrecklich. Es gibt viel Scham. Es gehört sehr stark dazu, seinen alten Glauben zu verlieren und all das. Es gibt also körperliche Verfolgung, verbale Verfolgung geben und es kann soziale Verfolgung geben. Unter all dem gibt es auch mentale und emotionale Verfolgung. Einfach eine Menge an Unterdrückung, eine Menge an Ausbeutung. Verfolgung kann also, sie kann in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedlich aussehen. Und wenn ich über die Menschen in Europa und Deutschland nachdenke, dann nehme ich an, dass viele von euch nicht in der Gefahr stehen, geschlagen zu werden oder aus euren Häusern vertrieben zu werden oder umgebracht zu werden, was Menschen in vielen Teilen der Welt und sicherlich auch in einigen Teilen Indiens passieren kann und auch passiert ist. Aber in einem nachchristlichen Europa, in einem nachchristlichen Deutschland, wo die Leute sich sehr schnell vom Evangelium wegbewegen oder vom Evangelium weggebracht werden, sich von den Kirchen wegbewegen, haben sie die Kirche schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Ich meine, ich bin sicher, ihr habt Verfolgung erlebt, wie wir sie nicht erlebt haben. Es ist für euch doch so, dass ihr intellektuell herausgefordert werdet und in der Lage sein müsst, für euch selbst zu denken, um das da niederliegende Christentum überhaupt in Betracht zu ziehen. Warum solltet ihr einem Mann folgen, der vor fast 2000 Jahren kam und behauptete, der König zu sein? Der kam, um ein von Gott gesandter König zu sein, der anstelle von Sündern ein vollkommenes Leben führte und der am Kreuz starb, der starb und dann am dritten Tag wieder auferstand. Kann man das glauben? Ich meine, wie hängen geblieben muss man denn sein? Wie sehr muss man von Sinnen sein, um an einen solchen Mythos zu glauben? Das ist ein Glaube für Großmütter und Urgroßväter. Also Leute, ich bin mir sicher, dass ihr alles Mögliche an Spott erlebt, dass Menschen euch ausstoßen und auf euch herabsehen, euch verachten, euch wegen eures Glaubens respektlos behandeln. Klar, nicht physisch, aber ich bin sicher, dass es sehr viel verbalen und emotionalen Druck gibt. In einer Zeit, in einer Ära, in der wir alle Respekt wollen, wollen wir alle, dass man uns mag. Wir wollen, dass die Leute sehen, dass wir denkende Menschen sind. Menschen, die ihr Gehirn benutzen und dass wir analytisch denken können und dass wir rationale Menschen sind, so wie Rationalität eben funktioniert. Es wird so ein großes Augenmerk auf Rationalität und die Fähigkeit zum Denken gelegt. Und wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der jeder denkt, dass es eines der unweisesten Dinge ist, wenn man Christus nachfolgt, dann ist das sicherlich für viele von euch auf unterschiedliche Weise schwer. Ich bin mir sicher, viele von euch mussten gewisse Orte verlassen.
Und
haben Jobs verloren oder haben die erwartete Beförderung oder die erwartete Lohnerhöhung nicht bekommen. Und wenn es um den Wert von Familie geht, wenn es um eure Sichtweise, euer biblisches Verständnis von Genderfragen geht, wenn ihr hinsichtlich der Rolle des Mannes und der Rolle der Frau und der Familie und der Gesellschaft und der Kirche einen gewissen Standpunkt einnehmen müsst, ich bin sicher, es gibt viele Arten von Druck. Unser Verständnis von Ethik, das Verständnis von richtig und falsch und von Moral und warum wir glauben, warum wir uns auf eine gewisse Weise verhalten. Aber Jesus will seinen Jüngern damals etwas sagen. Er sprach damals zu ihnen und er will selbst dir und mir heute etwas sagen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Es ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Es ist nichts, weshalb man denken sollte, wir seien von Gott verlassen. Ihr müsst nicht denken, dass ihr etwas Falsches getan habt, es sei denn, ihr habt etwas Falsches getan. Ihr müsst nicht denken, dass ihr etwas Falsches getan habt und deshalb passiert euch das jetzt. Oder zu denken, dass Gott uns nicht liebt. Stattdessen machen Vers 10 und 11 es uns sehr klar. Nein, wir gehören zu Gott. Wir sind Teil des Reiches. Wir sind seine Jünger. Wir sind sicherlich glückselig, dass uns diese Art von Dingen begegnen. Die andere Frage, warum seid ihr glückselig? Warum seid ihr glückselig? Weil wir es dem König zuliebe tun. Und das ist sehr, sehr ermutigend. Wir tun das nicht, weil wir hochmütig sind. Wir tun das nicht, weil wir arrogant sind oder weil wir unser Leben auf unsere Weise führen wollen. Wir tun das nicht, weil es uns Spaß macht. Es ist keine Art sadistisches Vergnügen, das wir haben, wenn wir verfolgt werden, sondern wir tun das dem König zuliebe. Einem König, der selbst verfolgt wurde. Einem König, der uns selbst vorausgegangen ist und der ein solches Leben geführt hat. In Philipper 1, 29 sagt Paulus uns und seinen Lesern, es geht um dich und mich. Er sagt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und es steht nicht nur hier, im Blick auf Christus, Christus zuliebe. Im selben Vers taucht dieser Ausdruck zweimal auf. Es ist euch geschenkt worden, es ist euch gegeben worden, es wird so angesehen, für Christus, ihm zuliebe. Wenn wir nicht nur an ihn glauben, Glauben ist nur eine Sache, aber gemeinsam mit dem Glauben, gemeinsam mit der Rettung, wird Leid geschehen. Und das ist keine Anomalie, das ist keine Ausnahme. Wir sollten nicht überrascht sein, sondern wir sollten es erwarten. Verfolgung ist etwas Normales. Nehmt es an, erwartet es. Es ist normal. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass, wenn man im Leben als Christ noch niemals irgendeine Art von Verfolgung erlebt hat, oder als ein Jünger dieses Herrn, der zu seinem Reich gehört, noch niemals Verfolgung erlebt hat, dann läuft etwas gewaltig schief. Irgendetwas an eurem Glauben stimmt nicht. Vielleicht führen wir kein Leben der Gerechtigkeit. Wir leben nicht für diesen König. Du und ich müssen uns diese Frage stellen. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. In diesem Leben, solange wir hier leben, müssen wir es erwarten. Wir dürfen nicht überrascht sein. Wir müssen überrascht sein. Ich sage damit nicht, dass wir uns auf die Suche nach Verfolgung oder überall Schwierigkeiten machen sollen. Wir loben Gott, wenn alles gut läuft. Aber wenn für immer und ewig alles gut läuft, weil wir Kompromisse eingehen, weil wir niemals die Wahrheit predigen, weil wir niemals ein Leben in Wahrheit führen, dann werden wir niemals ein Leben gemäß der Gerechtigkeit führen. Dann sind wir nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Dann schließen wir ständig Kompromisse. Ihr wisst, was Jesus sagt, Lukas 9, 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich. täglich und folge mir nach. Das ist ein ziemlich grundlegendes Prinzip der Jüngerschaft. Wir folgen Christus, wir verleugnen uns selbst, wir nehmen ein Kreuz auf uns und folgen ihm. Wir werden einen Preis bezahlen müssen. Christentum gleich einen Preis bezahlen. Wenn ihr keinen Preis bezahlt, dann könnte es etwas anderes sein. In manchen Teilen der Welt muss man sein Leben verlieren. In manchen Teilen der Welt muss man sein Zuhause verlieren, die Arbeitsstelle verlieren. Aber in anderen Teilen der Welt muss man sich vielleicht vom Lebensstil entsagen, beziehungsweise ihn aufgeben. Vielleicht werdet ihr das nicht, weil ihr hinsichtlich gewisser Lehren keine Kompromisse eingeht. Ihr habt keine respektierten und ehrbaren Jobs und Positionen und Titel und bestimmte Vorrechte. Ihr müsst gewisse Vorrechte aufgeben, die ihr hättet haben können. Wenn ihr Kompromisse geschlossen und eure Seele verkauft hättet. Das ist es, was Jesus sagt. Wir wissen also, dass wir gegenwärtig leiden und wir freuen uns im Leid, weil wir es für den König tun, für genau den König, der sein Leben für uns gab. Und wir tun es auch in dem Wissen, dass unsere zukünftige Belohnung groß sein wird. Und das sehen wir in Vers 10 am Ende. Für den König, für die Erben des Himmelreichs. Während wir also auf dieser Erde sind, wird uns die Gesellschaft vielleicht nicht akzeptieren. Sie werden uns ablehnen. Wir werden nicht viel Zuneigung von der Allgemeinheit, von der Welt bekommen. Und das sage ich den Leuten die ganze Zeit. Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass wir an den Rand gedrängt werden. Wir müssen uns damit abfinden, nicht sehr einflussreich zu sein. Wir müssen uns damit abfinden, von der Welt nicht anerkannt zu werden. Und das ist in Ordnung in der Gesellschaft. Man wird uns nicht lieben. Man wird uns keine Blumen schenken, wenn wir das Evangelium predigen. Das Evangelium, das für die Leute eine Beleidigung ist, wenn wir schriftgemäß leben, dann wird uns die Welt nicht lieben. Sie werden uns als voreingenommen, barbarisch, von gestern, altmodisch bezeichnen und viele andere Dinge. Aber das ist in Ordnung. Wir müssen uns damit abfinden. Wenn wir die Dinge nicht haben werden, auf die der Rest der Welt seine Hoffnung setzt, dann werden sich unsere Augen in die Zukunft richten. Das sehen wir am Ende von Vers 10. Klar, dort ist das Himmelreich. Eines Tages in der Zukunft und nicht hier. Zu Beginn von Vers 12 sehen wir das ebenfalls. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Uns wird nicht mitgeteilt, was genau der Lohn ist. Was wir ganz genau wissen, wir werden etwas bekommen. Aber wir wissen nicht, was wir bekommen werden, weil es nichts Materielles ist. Es wird nicht so sein, dass wir in der Zukunft irgendetwas Materielles bekommen. Wir werden stattdessen bei Gott selbst sein. Dem herrlichen König selbst, in seiner Gegenwart zu sein, ist der größte Lohn. Der Lohn wird unsere Rettung sein, endgültig abgeschlossen, vollständig, verwandelt in das Ebenbild Christi. Ein vollständiger, kompletter Lohn wird es sein, in der Gegenwart Gottes zu sein. Unser Lohn wird es sein, ihn für alle Ewigkeit zu ehren, zu verherrlichen und anzubeten. Das ist unser Lohn. Wir freuen uns auf diesen Tag. Wir freuen uns auf das Leben nach dem Leben. Auf das Leben, das überfließend ist. Ein Leben, das die Welt nicht bieten kann. Das sie nicht hat und deswegen nicht bieten kann. Aber das ist nicht das Schlaraffenland, wenn wir sterben. Worüber sprichst du? Wir wissen ganz gewiss, dass genau das passieren wird, weil es dem König selbst so ergangen ist. Er starb und er stand wieder auf und stieg in den Himmel auf und sitzt zu Rechten des Vaters. Deswegen haben wir eine Sicherheit, eine Gewissheit, dass wir eines Tages für alle Ewigkeit im Himmel bei ihm sein werden. Wenn wir diese Sichtweise haben, diese auf die Zukunft ausgerichtete Sichtweise, nur dann können wir das derzeitige Leid ertragen, weil wir etwas haben, auf das wir uns freuen. Wir haben eine Hoffnung. Unsere Hoffnung ist viel größer als alles, worauf wir in dieser Welt hoffen können. Wir freuen uns auf einen neuen Körper. Wir freuen uns auf erneuerte, verherrlichte Körper, mit denen wir nie wieder mehr gegen die Sünde kämpfen müssen. Wir werden in seiner Gegenwart sein. Ich meine, das sind wunderbare Dinge. Ich denke, das ist die Art von Lohn, den Jesus für seine Jünger, für seine Nachfolger, für seine Untertanen im Sinn hat. Und als ein Volk Gottes ist es das, worauf wir uns freuen. Wir freuen uns nicht nur auf etwas, Eines der Dinge, die uns ermutigen, motivieren, uns Kraft geben, weiterzumachen, ist es, wenn wir an jene denken, die uns in der Vergangenheit vorausgegangen sind. Das waren also einige Dinge. Wir haben gesehen, dass die Propheten früher auch Verfolgung erlebt haben. In Vers 12 heißt es für uns, freut euch und jubelt. Nun ja, Jesus sagt uns hier in diesem Abschnitt nicht, wenn ihr geschlagen werdet, dann lächelt, als ob ihr verrückt seid. Das sagt er nicht. Es geht hier stattdessen um eine Haltung. Das ist einfach die Art von Gottes Leuten. Wir vertrauen auf den Herrn im Leiden. Während wir Schmerz erleben und unser Herz bricht, sind wir manchmal geknickt. Manchmal geht es uns richtig elend. Aber inmitten von all dem und unter all dem haben wir eine bestimmte Gewissheit, dass wir eines Tages bei Gott sein werden und er uns belohnen wird. Und deswegen können wir jubeln. Wir können eine Gewissheit haben, wir können einen Frieden in Herz und Sinn haben, dass Gott die Kontrolle hat. Er ist souverän, er hat uns nicht verlassen und er ist in und durch all das hindurch bei uns. Und er erhält uns und hält uns und er liebt uns immer noch und sein Wohlgefallen ruht auf uns. Und wir sind glücklich, weil wir zu ihm gehören und wir sind glückselig. Daher heißt es in Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und denkt daran, es heißt buchstäblich, dass es in der Vergangenheit Propheten gab, die ähnliche Dinge erlebt haben. Wir befinden uns also in guter Gesellschaft. Menschen, die uns vorangegangen sind, sind ähnliche Dinge geschehen. Wir sind nicht auf dem falschen Weg. Stattdessen müssen wir es als eine Freude betrachten, wie es in Jakobus 1:1-2 heißt. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Warum sollen wir das für lauter Freude achten? Weil durch all diese Versuchungen und wenn wir durch Verfolgung gehen, es uns dabei hilft, einen gestärkten, geprüften Glauben zu haben. Und durch die Versuchungen hindurch erkennen wir alle, die uns vorangegangen sind. Es gibt eine Wolke von Zeugen, eine gewaltige Wolke von Zeugen, die uns vorangegangen sind, die Verfolgung erlebt haben, die bis zum Ende ihres Lebens treu geblieben sind. Und während wir treu sind, werden wir eines Tages bei ihnen und beim Herrn sein. Es ist eine Freude für uns, genau wie für die Apostel in Apostelgeschichte 5:41. Wir haben es vorhin gesehen, es war für sie alle eine Freude, verfolgt zu werden. Sie betrachteten es so, dass der Herr sie für würdig genug erachtete, Teil dieser Verfolgung zu sein. Wir freuen uns also, weil wir wissen, dass wir Teil dieser großen Wolke von Zeugen sind. Propheten, Menschen, Heilige, Männer Gottes, Männer und Frauen Gottes, die uns vorangegangen sind und ähnliche Dinge erlebt haben. Schließlich, und damit kommen wir zum Ende, möchte ich, dass wir auch das Leben von Jesus selbst anschauen. Wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, dann schlagt bitte mit mir Hebräer 12 auf. Hebräer 12:1-2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, über die habe ich eben gesprochen, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Ich meine, wie können wir uns inmitten von all dem Leid jubelnd freuen, weil wir auf Jesus schauen? Warum schauen wir auf ihn? Wofür schauen wir auf Jesus? Und wonach halten wir Ausschau? Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Ich meine, Jesus hat dasselbe getan. Er wusste, dass etwas vor ihm lag, etwas auf ihn wartete. Die Herrlichkeit wartet auf ihn. Er erfüllte den Willen seines Vaters. Er zahlte einen Preis, er erduldete das Kreuz, er achtete nicht darauf und nicht auf die Schande. Es kümmerte ihn nicht, was die Leute denken würden. Er kümmerte sich nicht um all den Schmerz, all das Leid und all die Schande, die er erdulden musste. Er erduldete das Kreuz und als er das tat, wurde er zu Rechten des Thrones des Vaters auf den Thron gesetzt. Zu Rechten des Thrones Gottes. Ich denke, darum geht es in Matthäus 15 bis 12. Im Grunde genommen ermutigt Jesus die Jünger. Er sagt ihnen, also, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Er ist das Beispiel. Er ist das ultimative Vorbild. Glückselig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Gesegnet seid ihr, wenn die Menschen euch schmähen und alles Böse lügnerisch über euch reden, wenn sie euch missverstehen, euch verachten, euch ablehnen, euch ausschließen, euch ausgrenzen, dann macht das nichts. Um meinetwillen. Ihr müsst an drei Dinge denken. Erstens, ihr tut es um meinetwillen. Zweitens, ihr habt etwas Großartigeres, auf das ihr euch in der Zukunft freuen könnt. Eure Verfolger haben keine Hoffnung. Sie leben im Hier und Jetzt. Heute sind sie hier, morgen verschwunden. Und sie sind sehr zufrieden mit sich selbst. Das ist in Ordnung. Das ist okay. Aber das, was du und ich haben, ist eine größere Vorfreude. Und drittens, ihr habt auch eine gewaltige Wolke von Zeugen. Viele Menschen sind uns vorangegangen, sind uns vorausgegangen. Sie haben Verfolgung erlebt, weil sie wussten, was vor ihnen liegt. Schließlich, und das ist am wichtigsten, Jesus selbst ist ein Beispiel. Unser Herr hat selbst Verfolgung erlebt. Und ihr wisst, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane kurz vor dem Kreuz seinem Vater sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr. Ich denke, das ist die Art Haltung, welche Christen angesichts von Verfolgung haben müssen. Also, wir versuchen nicht, nach unnötiger Ehre zu streben. Und wir versuchen nicht, Verfolgung zu provozieren. Wir versuchen nicht, Verfolgung für uns selbst herbeizuführen. Es liegt keine Ehre in selbstverschuldetem Leid. Aber Leid ist Teil des Lebens als Christ, des Dienstes als Christ, des Daseins eines Christen, der Identität eines Christen, des Jüngerseins Christi. Ein Jünger ist Teil des Reiches. Aber wenn wir Verfolgung begegnen, wenn wir um seines Namens willen leiden, dann freuen wir uns und verherrlichen ihn. Wir geben ihm alle Ehre. Weil es eine gewaltige Ehre für uns ist, da der König, unser Herr, unser Erlöser, der uns voran und vorausgegangen ist, in seinem Leben ähnliche Verfolgung erlebte, ähnliche Dinge erlebte und bis zum Ende treu blieb. Indem wir auf ihn schauen, bekommen wir Kraft. Wir wissen, dass unser Herr und Erlöser uns nichts durchmachen lassen wird, was er nicht selbst durchgemacht hat. Er ist kein distanzierter, weit entfernter Gott, der sich nicht um uns kümmert. Tatsächlich ist er bei uns, immer gegenwärtig, immer bereit, uns alles zu geben, was wir brauchen. Was sollen wir also tun, wenn uns Verfolgung bevorsteht? Wir sollen beten. Wir sollen beten. Und wir müssen um seine Hilfe bitten. Und wir müssen seine Kraft suchen. Und wir sollen ihm vertrauen, dass wir es durch seine Gnade, wegen seiner Hilfe hinbekommen werden. Und wenn wir im Jenseits ankommen, dann werden wir ihm ähnlich sein. Unser Glaube wird erprobt und geprüft sein. Und zwar aufgrund dessen, was wir auf eine Art und Weise erlebt haben, die wir nicht ganz verstehen. Und dann, wenn uns Schwierigkeiten begegnen, wissen wir nicht, was los ist. Aber wir können darauf vertrauen, dass er gut ist, dass er uns liebt. Und während unser Glaube erprobt wird, gefestigt wird, sich als richtig und seines Namens würdig erweist, wird er verherrlicht und geehrt. Meine Brüder und Schwestern, lasst mich euch heute ermutigen, meine Freunde. Bleibt dran. Schaut weiterhin auf den König. Er ist es wert. Eines Tages in der Zukunft wird unser Lohn im Himmel groß sein. Dieses Leben, dieses Leid, diese Verfolgung fallen nicht ins Gewicht durch seine Gnade. Es wäre großartig, weiterhin auf ihn zu schauen, ihm zu vertrauen, ihn zu ehren und ihm zu dienen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Wort. Danke für die Erinnerung, dass Verfolgung und Leiden als Prüfungen Teil des Lebens als Christ sind. Es ist, als wäre es nicht unnormal und wir sollten nicht überrascht davon sein. Wir sollten auf dich vertrauen und wir sollten Beistand und Kraft bei dir suchen, um bis zum Ende auszuharren, damit du verherrlicht wirst und du erhoben wirst. Wir beten in Jesu Namen. Amen.